Es ist sinnlos, über die Kälte um uns zu klagen, solange wir nicht bereit sind, uns füreinander zu erwärmen, sprach Ernst Ferstl. Mir ist saukalt, lieber Martin.
Guten Morgen, Hannes, und ich schließe mich dir an, mir auch.
Erwärme dich bitte für mich. Könntest du quasi den Heizkörper hier aufdrehen? Es hat -7 Grad draußen. Österreich ist ein einziger Kühlschrank. Eigentlich ein Gefrierfach.
Ja.
Ja, und dann kommt noch deine Kälte von dort mir gegenüber entgegen. Jetzt bin ich schon bei -17 Grad.
Ich muss dir leider sagen, so ist es, wenn der Körper auf Saft nur noch läuft, dann ist es tatsächlich so, dass man mehr friert und da muss ich.
Meine Füße waren letzte Woche die ganze Woche kalt. Also wirklich, der Martin und ich und der Rami haben eine 7-Tage-Saftkur gemacht. Es hat uns allen gut getan. Rami habe ich noch nicht gehört seither. Aber
jetzt brav durchgezogen.
Ja, super. Aber es war für alle, glaube ich, ganz gut und hat uns, wir fühlen uns besser. Aber
wir sind jetzt saukalt. Andere Menschen,
aber saukalt war uns.
Ja. Ist richtig. Und ich habe aber ehrlicherweise gestern, als ich wieder das erste Mal was gegessen habe, dann mittags, muss ich ehrlich sagen.
Was hast du gegessen?
Ich hatte gestern, also mein veganer Monat beginnt ja jetzt. Ach. Ich bin ja jetzt vegan für 4 Wochen. Okay. Und hatte gestern Nudeln mit einer Pilzsoße. Schwammerl, wie ihr sagt.
Okay.
Schwammerlsoße. Und muss sagen, ich habe nur die Hälfte der Portion geschafft. Danach war ich einfach satt. Und habe aber richtig, der Körper ist so erhitzt gewesen. Mir war so warm 2 Stunden lang danach.
Weil ja, der weiß ja gar nicht, was da los ist.
Ja.
Der fragt sich, was ist das jetzt, der Pilzjuice? Von Frank Juice. Hat das Frank Juice endlich mal was anderes gemacht als mit diesem Selleriesaft?
Ja, wobei ich muss sagen, ich kann jetzt wirklich die süßen Säfte langsam nicht mehr. Also ich bin froh, dass das vorbei ist. Also die süßen Säfte nach einer Woche.
Ich habe die Selleriesäfte der Carina geschenkt.
Na.
Weil ich mag die nicht.
Ich muss sagen, ich bin diesmal viel besser klargekommen als im Sommer. Ich habe es im Sommer schon mal gemacht und muss sagen, es fiel mir diesmal viel leichter. Und ich muss auch sagen, am Sonntag habe ich mir gedacht, naja, noch eine Woche würde ich auch machen. Ich habe zwar Lust, wo reinzubeißen, aber es hätte mich nicht gestört, abgesehen von diesem Kälteempfinden, das einfach noch weiterzumachen, grundsätzlich. Es bringt halt dann irgendwann nichts mehr, weil wofür?
Ja. Aber neben unserer Saftkur, was war das für eine Woche? Ich meine, mittlerweile, es geht ab in allen Belangen und heute in der Früh, wir nehmen ja Dienstag auf, ist mir übrigens, letzte Woche, glaube ich, haben wir noch gesagt, investiert alle in Bitcoins, es geht nach oben, dann war es 40.000
und jetzt ist es gefallen.
Von gestern auf heute -20%, jetzt sind wir wieder bei 33, immer noch hoch, aber da geht's ab. Gleichzeitig in Amerika ist das Kapitol gestürmt worden. Der Trump ist abgedreht worden von Twitter, von allen möglichen. Diese komische rechtsradikale Twitter-Pondo ist abgedreht worden von denen. Es geht hier ab. Impfungen werden jetzt anscheinend doch durchgeführt in Österreich. Man hat sich dazu entschlossen, den Kühlschrank mal aufzumachen und vielleicht doch zu impfen.
Das geht nur, weil wir -7 Grad haben, sonst wäre es wahrscheinlich nicht möglich.
Also, was diese Woche alles gebracht hat, ist ja Wahnsinn. 2 Minuten, 2 Millionen war, ich habe da eingeschaltet und bin fast vom Sessel geflogen, weil da waren welche da, die wollten irgendwie ganz anderes Geschäftsmodell.
Ja.
Also Investment, wo dann alle Investoren davor gesessen sind und sagen, ja, aber wir sollen jetzt hier Bank spielen oder was?
Ja.
Und, also diese Woche war ja voll unglaublich.
Das stimmt. Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr, siehst du, ich habe schon fast nicht mehr an 2 Minuten, 2 Millionen gedacht.
Ich habe mal gedacht, du hast nicht mehr gedacht ans Kapitol.
Daran, das habe ich schon wie gesagt, da schüttel ich nur den Kopf zu. Aber ja, rollen wir das Ganze doch einfach ein bisschen auf.
Strukturiere es bitte. Der Host ist das.
Fangen wir mit dem Twitter-Sperrt-Trump-Thema an. Wie siehst du das generell, dass sich Social-Media-Plattformen oder generelle Plattformen da, ich nenne es mal, einmischen, jetzt wertungsfrei gemeint, und quasi regulierend eingreifen?
Ja, ich finde, dass es ein extrem schmaler Grat ist. Also es ist ein sehr schmaler Grat hin zur Zensur und man sollte da extremst aufpassen, ob man das zensiert oder eben nicht. Aber, und jetzt kommt ist meine persönliche Meinung. Wenn die ganze Zeit auf diesen Plattformen wirklich nur Schwachsinn gepostet wird, alles Fake News bis zum Gehtnimmer und es überhaupt nichts mehr mit Realitäten zu tun hat, dann bin ich der Meinung, und dann ist noch auch so zu hinterfragen, geht das gerade noch? Aber wenn es dann hetzerisch wird und quasi gegen andere aufzuhetzen, loszuschicken, eben Kapitol zu stürmen und so weiter, dann hört sich irgendwann der Spaß auf. Und ich glaube, das haben sich auch diese Plattformen gedacht. Meinungsfreiheit ist ja gut, aber die endet einfach auch dort, wo es andere verletzt. Und das ist in dem Fall, wenn du ein Kapitol stürmst und da muss man auch damit rechnen, dass da was passiert oder da, gerade in Amerika, dass dann mal wer die Pistole auspackt und schießt, dann ist es einfach verhetzen oder einfach eine Aufruhr starten. Und dann muss man auch damit rechnen, dass das einfach zensiert wird oder dass man es abdreht. Und da finde ich, sind wir teilweise einfach, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu liberal sind und andere verletzen durch das. Also Freiheit für jeden super. Aber nur so weit bis, dass du den anderen einfach verletzt oder in dem seine Würde eingreifst oder was auch immer.
Ja, von dem her schließe ich da gleich an. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass zum Beispiel dann auf rechtsextreme Sachen eingegangen wird. Also, dass diese App Paleda verboten wird, instant, weil sie merken, jetzt shiftet es dahin und das ist nachweislich rechtsextrem, was dort gepostet und verbreitet wird, finde ich zum Beispiel super, dass da gleich alle
sofort abgedreht, ja. Und dass da, aber ich finde es auch irgendwie spannend, wie abhängig du von denen bist. Wie abhängig du einfach zum Beispiel, glaube ich, die ist auf einen Amazon-Server gelaufen und Amazon dreht das einfach ab, finde ich super. Also, ja. Aber da siehst du mal, wie, oder jetzt beim Trump auch, der hat jetzt kein Sprachrohr mehr. Dem wurde sofort das ganze Sprachrohr abgedreht. Und ich habe mich ja bei Telegram angemeldet, weil ich ja ein Freund bin, dass ich auch mitkriege, was so ist. Ich versuche, meine Augen nicht zu verschließen.
Und jetzt bist du in der Xavier Naidoo-Gruppe.
Nein, ich habe mich in die Michael-Wendler-Gruppe hineingegeben. Also,
ehrlich?
Ja. Was da für Blödsinn, den ganzen Tag daherkommt. Ich muss mich jetzt dann auch wieder abmelden, weil mein Telefon klingelt den ganzen Tag. Der postet den ganzen Tag so viel Scheiße. Es ist unpackbar. Nämlich wirklich ausnahmslos Blödsinn. Da gibt's kein einziges Posting, wo du sagst, naja, okay, da kann man drüber nachdenken. Nichts, null, zero. Und der Typ, ich folge dem übrigens auch auf Instagram, weil ich das so lustig finde, seinen doofen Typen zu folgen. Aber ich bin wirklich schon oft davor gesessen, wo ich so auf diesen, dass man ihm eine Direktnachricht schickt und wollte ihm schon schreiben, meinen Sie das ernst? Ist es wirklich so? Der hat doch irgendwann mal Erfolg gehabt und ist irgendwie nach oben gekommen. Das heißt, der muss doch ein paar Zwetschgen beisammen haben im Kopf. Meint der den Schwachsinn ernst? Das gibt es doch nicht.
Das frage ich mir aber bei einigen.
Aber auch bei Xavier Naidoo oder bei diesen Attila Hildmann oder wie diese alle sind, haben die wirklich sämtliche
irgendwo sind die Sicherungen daraus gebrannt.
Haben die das ab? Nämlich einfach alles zu negieren. Aber ja, aber da kommen wir, da könnte man jetzt einen Politik-Podcast auf. Ich schaue mir auch in Österreich da die Diskussionssendung an, sitze davor und schlage mit dem Kopf auf die Tischkante auf, weil ich mir denke, also es gibt's ja gar nicht, was da teilweise gesprochen wird.
Das stimmt. Ja, da ehrlicherweise verfolge ich das viel zu wenig, aber weil ich mir auch nur denke, okay.
Aber ich versuche, jetzt könnte man fragen, ja, warum folgst du dem Michael Wendler da? Ich möchte einfach auch wissen, wie sozusagen diese Gesellschaft tickt und was die da so reden. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt selber ein bisschen labil bist und du folgst dieser Gruppe, also ich zeige dir das dann nachher, es ist abartig, was die für einen Schwachsinn da reinschreiben. Und den ganzen Tag geht's dahin. Die glauben ernsthaft noch, dass der Trump die Wahl noch gewinnt. Jetzt, der kann, also und lauter so Sachen, jetzt ist der quasi schon abgewählt, da geht es ja nur mehr, dass wir jetzt dieses Prozedere haben, die glauben ja immer noch, der gewinnt die Wahl. Also lauter solche Sachen, den ganzen Tag geht es so dahin.
Ja, ich hab das auf Facebook, ehrlicherweise habe ich ein paar Leute drin, die da auch lauter Verschwörungstheorie Blödsinn posten und das merkt man gerade, seit Corona wird das immer mehr, ist ja so ein Beschleuniger dafür. Und ich habe es auch drin gelassen, obwohl ich schon mehrfach überlegt habe, sie rauszulöschen, weil ich mich so über die Leute, die Postings ärgere. Und mir dann denke, was ist denn da falsch? Aber andererseits ist es einfach interessant zu wissen, genau wie du sagst, was geht denn da eigentlich vor?
Na, und was glauben die wirklich? Und da kommt, ich glaube, wir haben eben mal über den Film The Social Dilemma gesprochen. Ja. Auf Netflix oder wo war das?
Ja.
Und es ist einfach, mir kommt vor, die leben in ihrer eigenen Bubble. Und da wird auch auf Facebook nur mehr das angezeigt, was sie einfach glauben. Und somit fühlen sie sich wohl, weil es relevant ist für sie. Und die glauben das echt. Dass das und das ist auch die Leute, die da in dieses Kapitol stürmen, die glauben ja echt, dass der Trump betrogen wurde und es müssen sie ihm helfen und so weiter. weil sie in ihrer Bubble da drin sind. Und da muss man schon sagen, kommen wir wieder zum Anfang der Frage zurück, da haben soziale Medien schon eine große Verantwortung. Und ich finde, in vielen Bereichen funktioniert es auch schon immer besser. Also zum Beispiel, wenn irgendwie Terroranschlag ist und so weiter, haben die das meiner Meinung nach relativ zackig beisammen, dass sie diese Videos hier rauslöschen und so. Was ja auch nicht so einfach ist, wenn das so 10.000-fach verbreitet wird. Aber ja, jetzt kommt halt diese politische Komponente und bin gespannt, weil ja natürlich WhatsApp eine Flucht jetzt hat von ganz vielen Leuten, die jetzt zu Elon Musk hat er gesagt, seid nicht mehr auf WhatsApp, geht's zu Signal, wie das heißt.
Ja.
Ja, also da passiert jetzt gerade ganz viel und bin gespannt, was da überbleibt und was die Diskussion so bringt. Deutsche Kanzlerin gestern übrigens, glaube ich, hat gesagt, dass sie es kritisch sieht, dass Twitter das abgedreht hat. Obwohl die jetzt keine Freundin ist von Trump.
Ja. Es gibt halt zwei Seiten der Medaille. Ich komme aber noch auf einen anderen Punkt, was ich gelesen habe, und das finde ich wieder lustig, damit wir nicht zu sehr der Politik-Podcast hier werden. Es gibt, die App Parler wurde gesperrt und aus den Stores entfernt, diese rechtsextreme App. Und es gibt eine App, die heißt Parlor. So. Und jetzt gibt es viele Leute, die Parler, das französische Wort, von dem wird es vermute ich mal kommen, nicht schreiben können und haben Parlor eingegeben. Und diese App verzeichnet gerade einen massiven Anstieg an Downloads und Registrierungen, weil alle denken, das wäre die App. Und ach, ist ja doch noch da, melde ich mich gleich mal an, quasi versehentlich. Und hat ein Userwachstum, ich vermute mal, da springt übermorgen irgendein Investor an Bord, weil es auf einmal so gut geht.
Aber könntest du nicht jetzt einfach Persona umbenennen in Itter oder Facebook?
Also, wäre
Instagram.
Weißt du, was das Problem ist dabei? Ich glaube, dass da, wenn das dann wer mitkriegt, dass die Markenanwälte, die da auf uns zukommen, dass das Verfahren wahrscheinlich teurer wird als der gesamte Firmenwert.
Und ja, dann sagst du, dein Onkel hat Instagram geheißen. Herbert Instagram. Und darum haben wir das so benannt. Müssen wir uns eine gute Geschichte einfallen lassen?
Nein. Ich switche das Thema. Es gibt die nächste Dating-App, die an die Börse geht.
Schon wieder, es geht das wieder los.
Die Frage ist, wie viele Dating-Apps und Plattformen braucht es noch, die an die Börse gehen? Also ich bin da irgendwo so langsam.
Was geht jetzt an die Börse?
Bumble.
Sind das?
Ist eine Dating-App und zwar eine, wo man auch so matcht wie bei Tinder oder anderen Plattformen. Aber die Person, die zuerst schreiben muss, ist die Frau.
Okay. Unterscheiden wir mal hier in diesem Podcast, ordnen wir diese Apps mal ein. Es gibt die reinen Sex-Apps. So.
Ja, ich würde ja nicht nur Apps, sondern auch Plattformen nennen, weil manches funktioniert ja gar nicht als App, weil du kannst ja zum Beispiel Casual Dating darfst du nicht als App machen. Weil
Casual Dating schon wieder?
Na, wenn es nur um das eine geht.
Ah, das ist, okay. Aber gut, also es gibt das, ordnen wir das mal, diese Plattformen, wo es nur um das eine geht. Casual Dating. Okay. Nummer zwei, es geht tatsächlich um Beziehungen. Weil das, ich glaube ja ganz fest dran, dass das auch viel bringt, weil da kann ich einstellen, so ich gehe gerne Skifahren, ich mag gern das und jenes und so weiter. Und dann findest du sicher Leute, die einfach mehr Bezug zu deinen Hobbys zum Beispiel haben und vielleicht das dann glücklicher ist. Kann sein.
Ja.
Das ist sicher einfacher, als wenn du in eine Bar gehst und sagst, hallo, wer bist denn du? Und sie sagt, ja, ich gehe nicht gern Skifahren und bin, weiß nicht, wie heißt. So, also das hat schon Berechtigung und das andere hat natürlich auch Berechtigung, aber da geht es halt nur um Sex. Was ist dieses Bumble? Ist es in dem, sagen wir jetzt mal, kennenlernen oder wie nennen wir das? Wie heißt das? Normales Dating, nicht Casual Dating, sondern?
Es geht mehr, also ich glaube, es geht mehr Richtung Tinder.
Also Casual Dating Sex.
Aber Tinder ist ja nicht der. Also viele, ich kenne viele Pärchen, die auf Basis von Tinder entstanden sind.
Ja, weil sie vorher miteinander geschlafen haben.
Das ist nicht überall, du pauschalisierst da extrem.
Ja, ich bin nicht auf
es
Tinder.
Es gibt halt auch noch die Plattform, wo es wirklich nur ums Vögeln geht. Entschuldigung, den Ausdruck, aber das muss ich nicht mal piepsen. Also das ist schön. Und die gibt's halt auch noch und da ist es ja nicht. Es kommt ja darauf an, wie der Nutzerkreis wird. Aber es geht eher so in die
Umfeld. Und was hat das für einen, also der USP ist, dass die Frau sich meldet.
Du matchst, also beide matchen, du musst quasi ein Match haben, aber die erste Person, die schreibt, ist die Frau. Was es ja von allen anderen Plattformen unterscheidet, wir haben das ja schon mal beleuchtet, dass Frauen ja zig Unmengen von Nachrichten kriegen und gar nicht mehr wissen, wo sie zuerst zurückschreiben sollen und dann viel so, hey, hallo, Und so entscheidet die Frau, will ich wirklich in Kontakt treten. Was schon mal diese Flut natürlich an Nachrichten für die Frau reduziert. Für einen Mann natürlich mutig, ich kann selbst nicht aus Erfahrung sprechen bei der App, vermute ich aber mal sehr hart, weil selbst wenn du da irgendwie 10 hast, vielleicht schreibt dir nur eine.
Ja, da stell dir mal vor, du sitzt da davor und wischt bei 150 da irgendwie, dass du die willst und da meldet sich keiner.
Ja, aber stell dir vor, du wischst bei Tinder 150 Mal nach rechts und hast nie ein Match. Das ist dasselbe Prinzip.
Ja, stimmt.
Das ist auch bitter.
Ja, aber was macht das eigentlich mit dem Mann? Sind wir Männer dann nicht arm?
Ich glaube, psychologisch wäre das interessant, mal zu untersuchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so eigentlich ja indirektes Cybermobbing ist, ohne dass das die Leute aktiv machen, aber es entsteht ja so eine Art Gefühl dadurch. Ist schon
bitte, wir haben aber ja, wie wir damals in Jesolo waren, haben wir ja mit Ralf auch mal gesprochen, machen wir ein Tinder-Profil, wo alles perfekt ist. Quasi, wo du als Mann perfekt du mit Tieren herumspielst und oder ein Instagram.
Instagram, wo man gesagt hat, ich sitze gerade in meinem Lieblingscafé in Venedig. So.
Ich
war bei Lorenzo zu Besuch.
Und denke drüber nach, wie ich arme Tiere retten kann.
Just casual things. Aber was da noch fehlt in deiner Einordnung ist übrigens in dieser höherwertigen Plattformebene sind ja diese Psychoanalysen. Da machst du ja so Tests, da bezahlst du ja sogar für, dass du ein Psychoanalyse-Profil kriegst und auf der Basis dann gematcht wirst. Also da geht's noch viel, viel weiter.
Ich glaube, dass zum Beispiel eine, also bei so Plattformen, da zahlt man ja dann teilweise und gar nicht so wenig. Und das gibt dann eine gewisse natürliche Selektion.
Ja, absolut. Und ich habe Links dazu. Du hast das Thema jetzt groß gemacht. Es ist so,
so ein Blödsinn.
Ich habe einen Artikel gefunden, da stand sowas sinngemäß. Intelligente, sympathische Männer werden ein rares Gut im Datingportal. So ungefähr war der Titel. Und da ist es auch mit Statistiken belegt, dass quasi der gebildete Mann, der eben nicht nur posiert oder nur die schnelle Nummer will, immer weniger wird. Primär ist das auch ein Riesenproblem in den USA, aber generell, global gesehen im Datingmarkt ist das tatsächlich ein Problem, dass da weniger Männer wirklich langfristig ernsthaft versuchen und auch was auf dem Kasten haben. Das heißt, ein gewisses Bildungslevel, das Gesamtpackage stimmt quasi. So wie bei uns beiden.
Ich glaube, es ist besser, wir verlassen dieses Glatteis hier.
Ja. Aber war eine spannende.
Also geht an die Börse.
Ja, ist jetzt an die Börse.
Übrigens, der Musk ist jetzt der reichste Mann der Welt.
Stimmt, das war auch die Woche. Musk ist reichster Mann der Welt. Aber nur durch die Aktien. Das ist ja immer das Spannende, nur der Aktien.
Aber was wäre, ich frage mich immer, kann der jetzt die Aktien verkaufen? Kann der jetzt, ich glaube, der kann das gar nicht.
Naja,
also stell dir mal vor, jetzt ist er so reich und denkt sich, wow, super, jetzt bin ich so reich, jetzt bin ich der reichste Mann der Welt, das wollte ich immer schon mal, jetzt verkaufe ich. Wo geht denn der hin? Geht der dann zur Raiffeisenbank und sagt, hallo, ich möchte gerne meine Aktien verkaufen? Oder wohin geht denn der?
Das ist ja gar nicht so einfach. Entweder, wenn er es an einen Übernahmekandidaten macht, muss er sogar an die Börsenaufsicht, weil der hat ja signifikante Anteile, glaube ich noch. Die Frage ist eher, ob es genug Käufer gäbe, um alle seine Anteile, wenn er jetzt einfach sagt, er offeriert alle seine Aktien, egal wer die kauft.
Die Frage ist, darf er das überhaupt? Oder würde das den Aktienkurs dann so beeinflussen, dass, weißt, also ich glaube, du bist da total mitgehangen. Das bringt dem irgendwie gar nichts.
Es ist nur auf dem Papier.
Ja, und ich glaube, es bringt ihm gar nichts. Also ja, man muss sich jetzt keine Sorgen machen wahrscheinlich. Aber ob ihm das wirklich was bringt, da bin ich mir unsicher. Ist ähnlich bei Jeff Bezos wahrscheinlich. Stimmt. Wobei, der wird sich Ausschüttungen geben.
Ja, das gibt es schon lang genug und ist groß genug, aber ja.
Das sind Probleme.
Das sind Probleme. Ich komme aber zu was ganz anderem. Ich switche jetzt hier völlig.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Wie macht ihr das Onboarding von Mitarbeitern? Ich finde, das könnten wir mal in dieser Kategorie hier beleuchten.
Step by step, legst du los. Step by step, machst du es groß.
Und zwar ganz konkret hat bei uns gestern, also heute ist Dienstag für alle, die sich wundern, warum wir irgendwie so komisch sind. Es ist Dienstag und nicht Mittwoch und es ist Dienstagmorgen. Bei uns hat gestern am Montag ein Praktikant angefangen im Development. Und durch das habe ich mir gedacht, wir könnten eigentlich einmal über das Thema Onboarding von Mitarbeiterinnen sprechen. Denn das ist ein Thema, was man durchaus mal beleuchten sollte. Weil nur weil jemand anfängt, heißt es nicht, ja, der sitzt dann da und macht einfach. Sondern es gibt ja einen gewissen Onboarding-Prozess, wo jemand das lernt und du hast das ja jetzt auch gerade frisch durch oder erlebst es gerade mit euren neuen Leuten. Und deshalb dachte ich mir, vielleicht können wir da ein paar Tipps geben und du erzählst nochmal, wie du das schon erlebt hast früher und wie ihr das macht.
Ja, also erlebt habe ich es unterschiedlich gut. zwischen dort setz dich hin, wünsch dir viel Spaß, habe ich erlebt, bis hin zu, dass es ein bisschen besser organisiert war mit so einem, ja, da hat man so einen Katalog gehabt, was man durchmachen musste. Du musstest in unterschiedliche Abteilungen gehen, du musstest mit dem und dem reden. Der hatte dann quasi dieses abgehakt oder unterschrieben und dann zum nächsten. Das fand ich eigentlich am Anfang ein bisschen komisch, aber es war super, weil du die ganze Firma kennengelernt hast und mit jedem einen Termin ausgemacht hast und so weiter. Ist halt eher in größeren Unternehmen. Jetzt bei uns finde ich, teilweise funktioniert es sehr gut, teilweise überhaupt nicht. Also ehrlich muss man sein. Jetzt gerade finde ich, funktioniert es gut, weil wir auch ein bisschen Zeit haben. Die Zeit ist gerade gut dafür, dass man wen onboardet. Wenn es so mitten unterm Jahr ist, wo du einen Stress hast, dann funktioniert es meistens weniger gut. Wie machen wir es jetzt? Jetzt, wir haben gerade am 1.1. haben zwei neue Leute angefangen. Die Kose im Lager und der Marco im Vertrieb. Und im Lager ist es so, dass man... Also ich die erstens einmal begrüßt habe in der Früh, wie sie gekommen ist und einmal einen Kaffee getrunken habe und ein bisschen geplaudert habe und geschaut habe, dass der einen guten Start hat. Und dann hat sich die Anna drum angenommen und quasi zeigt ihr jetzt die einzelnen Schritte, hat eine Ansprechperson mit der Anna und wir unterstützen sie, wo es nur geht, versuchen sie überall mitzunehmen und so weiter. Das ist manchmal im Lager bei der Kose. Und bei Marco ist es so, dass ich, der ist jetzt in der zweiten Woche und der... Da versuche ich tatsächlich sehr viel präsent zu sein für ihn. Und auch, ich habe ihm alles erklärt, ich habe ihn an der Hand genommen sozusagen, habe gesagt, schau, das sind unsere Systeme, das und jenes ist schon passiert in der Vergangenheit, das dort wollen wir hin. Also wirklich so eine Art Mentoring und oder Buddy System oder wie man das dann immer nennt. Und ja, versuche einfach Zeit zu haben, weil ich glaube, das ist am Anfang das Schlimmste, wenn du in eine Firma kommst. Und dann sitzt du halt da und möchtest dich ja beweisen und dann kannst du nicht, weil du keine Ahnung hast von irgendwas. Und es hängt dann auch ein bisschen, finde ich, auch vom Alter ab. Wenn es jetzt dein erster Job ist, wo du dich mal reinfinden musst, ist sowieso komisch, aber jetzt zum Beispiel bei Marco, der eine wichtige Entscheidung für sich getroffen hat, da finde ich, gehört es sich schon, dass wenn das einfach so eine wichtige Lebensentscheidung ist und der ist ein bisschen älter wie ich, dann muss man auch dem Rechnung tragen und das auch sehr, sehr ernst nehmen, weil es war für ihn sicher keine leichte Entscheidung, seinen sehr guten alten Job quasi aufzugeben und in ein Startup zu wechseln. Aber ich glaube, er bereut es nicht. Und wir haben das so gemacht, dass ich halt für ihn jetzt die ersten zwei Wochen einfach immer da bin. Und proaktiv auf ihn zugehe und sage, wo kann ich da helfen, was kann ich da machen und so weiter und versuche mit ihm auch gemeinsam Dinge zu erarbeiten.
Okay, bin ich spannend. Ich glaube nämlich, dass das wichtig ist, dass sich da jeder mal Gedanken macht, egal ob frisch gegründet oder schon länger dabei, wie läuft der eigene Prozess ab. Also das nehme ich mir auch an der eigenen Nase und muss sagen, genau was du gesagt hast, es hat schon mal extrem gut funktioniert, es hat schon mal echt überhaupt nicht funktioniert und jetzt ist es auch so ein Mittelding gerade, es könnte besser sein, aber weil ich auch aktiv drüber nachdenke, wie kann man das wieder optimieren und das schaue ich mir halt gerade an, es gibt halt immer irgendwie, der Versuchskaninchen ist, man bereitet es ja weniger auf leerem Blatt vor, sondern probiert es lieber gleich in der Praxis und ich glaube, dass man den Tipp mitgeben kann, dass jeder sich dazu mal Gedanken macht, vielleicht eine Art Checkliste macht, was sind denn die Themen, weil das fängt ja an, wie du sagst, beim Begrüßen und dem gemeinsamen Kaffee bis zum Vorstellen der Leute, die dort noch arbeiten und was die so machen. Ich glaube, dass gerade jetzt in diesen Zeiten, wo viel Remote und mit Homeoffice trotzdem ist, das nochmal schwieriger ist. Also muss man klar sagen, jetzt unser Praktikant zum Beispiel, ehrlicherweise, der ist nicht im Homeoffice. Muss man also sagen, weil das ist, glaube ich, einfach ein ganz schwieriger Start, wenn du in einem Praktikum startest, wo du was lernen möchtest, beigebracht was werden soll und du begleitet werden sollst und dann startest du irgendwie im Homeoffice. Das funktioniert, glaube ich,
nicht. Wir haben die Situation gerade, der Marco sitzt in der Nähe von Braunschweig, in der Nähe von Wolfsburg da und ja, wir sitzen beide im Lockdown und haben aber das trotzdem durchgezogen und also mittlerweile, wir sind quasi fast nur im Video die ganze Zeit. Aber es ist schon eine zusätzliche Challenge. Und so ein Tipp, den ich mitgeben möchte, das war jetzt zum Beispiel bei Marco eher schwierig, auch aufgrund der Lockdown-Geschichte. Weil zum Beispiel wir haben ein Problem mit dem Auto. Also Vertriebsmitarbeiter soll ein Auto bekommen in Deutschland. Also irgendwie geht da gar nichts gerade weiter. Aber sonst ist es mir schon wichtig, dass zum Beispiel, und das war auch so, zum Start, dass er einen Laptop hat, der eingerichtet ist, wo alles funktioniert, eine E-Mail-Adresse hat, ein Handy, dort liegt es, funktioniert. Keine Ahnung, einfach diese Rahmenbedingungen, dass die in Ordnung sind. Mhm. Und im Lager brauchen sie anderes Werkzeug sozusagen wie ein Vertriebsmitarbeiter oder einer, der als Grafiker anfängt oder so. Aber das muss passen. Du musst denen das Gefühl geben und eher so mal nachdenken, was würde man sich selbst wünschen. Und ich kann mich noch erinnern, in einer Arbeitsstelle, da bin ich hingekommen, da war der Laptop irgendwie nur so halb oder irgendwie ist nichts gegangen. Dann ist wirklich das schlechteste Handy, das sie irgendwo in der Firma, in irgendeinem Kasten gefunden haben, dort gelegen und haben gesagt, so, das ist jetzt und so weiter. Also das, da hast du gewusst beim Reintreten, naja, viel Gedanken wurden sich nicht gemacht. Und recht interessieren tut es nicht. Und ich habe mal gelesen, irgendwo, ist aber Halbwissen jetzt wieder, aber dass es extrem auf den Start drauf ankommt, ob man in einer Firma bleibt und wie lange man in einer Firma bleibt. Also anscheinend wirklich auf die ersten paar Tage oder vielleicht überhaupt nur den ersten Tag kommt es darauf an, ob du dich in der Firma wohlfühlst, ob du dort bleibst und so weiter. Und das habe ich mal gelesen und seither nehme ich den ersten Tag immer sehr ernst.
Das ist ein guter Punkt. Ja, ich glaube, dass das natürlich mit wachsenden Strukturen und so sowieso Leute gibt, die sich dann noch mehr drum kümmern. Dann gibt's HR-Abteilungen und. Aber ich glaube, dass das was Wichtiges ist, was man, auch wenn man zu dritt ist und den ersten Mitarbeiter anstellt, zum Beispiel, ist das genauso wichtig, wie wenn man den 10. oder 20. anstellt. Und da kann man nur den Tipp geben, beschäftigt euch damit, schaut euch das an. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Eine Checklist, wir haben das auch, dass zum Beispiel Verantwortlichkeiten von Personen hinter Themenbereichen stehen. Und da gibt es eine kleine Liste, die kann der oder diejenige sich dann anschauen und zu den Leuten gehen und sich das auch erklären lassen. So nach dem Motto, wie funktioniert unser Technologie-Stack? Das kann sich der Vertriebsmitarbeiter dann erklären lassen und weiß genau, von welchen ein, zwei Personen er sich diese Infos holen kann. Mhm. Ich habe noch zwei Themen mir notiert, die wir letzte Woche besprochen haben und auf die ich eingehen muss fast.
Hast du wieder Beschwerde gekriegt?
Na, Beschwerden fast nicht, aber es ist zufällig irgendwie aufgepoppt genau dazu.
Es gibt, ich fürchte mich wieder.
Nein, das eine geht, wir haben ja gesprochen über quasi Weltkrieg und was ist mit kritischer Infrastruktur.
Super Podcast. Was haben wir so über Weltkrieg?
Naja, über kritische Infrastruktur und dass Datenzentren ja so ein Thema sind. Und dann bin ich drauf gekommen und habe das gefunden online. Rechenzentren stehen tatsächlich teilweise an merkwürdigen Orten. Es gibt zum Beispiel ein großes Rechenzentrum unter einer, ich glaube es war Spanien, unter einer großen Kirche. Im Untergeschoss quasi, aber früher Luftschutzbunker, der ist komplett ausgebaut worden, das ist ein Rechenzentrum unter einer Kirche, weil im Krieg üblicherweise trotzdem Kirchen nicht bombardiert werden. Üblicherweise sage ich jetzt dazu, wir wissen alle, dass da schon andere Sachen auch passiert sind, aber man versucht quasi Rechenzentren auch an solchen Orten zu machen, wo es keiner findet oder in Bergen, in irgendwelchen alten Schächten tatsächlich, wo erstens keiner mehr weiß, dass da was ist. Und
ja, ich glaube, das sicherste Rechenzentrum der Welt ist in der Schweiz oder so, haben wir gesehen. Auch irgendein Berg drinnen. Aber es kostet abartig viel, dort irgendwie die Daten hinzulegen. Wahnsinn. Aber das ist, glaube ich, in der Schweiz in so einem Berg und da gibt es 100.000 Zutrittskontrollen. Und das ist irgendwie so, wenn du einen Nuklearangriff würdest, das überstehen und alles Mögliche.
Boah.
Ja, aber wie habe ich auch irgendwo mal gelesen, keine Ahnung.
Und das zweite Thema, was wir besprochen haben, war die Bargeldabschaffung. Und da bin ich auf ein
Shitstorm.
Da bin ich, nein, aber
ich habe viele Rückmeldungen bekommen.
Echt?
Zum Thema, dass die Leute sehr wohl Bargeld wollen, aus diesem Grund.
Ich hab nur einen Link zugeschickt bekommen, ist zwar schon ein älterer Link, aber der Link bezieht sich mal auf eine ökonomische Ansicht und weist darauf hin, was an Arbeitsplätzen und Business hinter der Produktion von Bargeld steckt. Und was das für eine wirtschaftliche Auswirkung wäre, weil die ganzen Zentralbanken hätten natürlich weniger Stellen und weniger zu tun, die ganzen Gelddruckereien und. Und das muss so eine wirtschaftliche Auswirkung sein, was alles mit Bargeld zusammenhängt. Also es fängt ja an, darf man auch nicht vergessen, bei der Zählmaschine für die Geldscheine bis hin zu dem Papierrollen für Kleingeld und so. Also das ist ein Riesenbusiness, über das wir auch nicht nachgedacht haben. Ja,
selbst die Keber hätte ein Problem mit den,
ja? Ja, genau.
Bankomaten.
Genau, genau solche Themen spielen dann mit den Bankomaten. Völlig überflüssig dann. Und das ist so ein Riesenwirtschaftsaspekt in Summe weltweit gesehen, dass man es gar nicht abschaffen kann, Weil wenn du das abschaffst, brechen diese ganzen Firmen, die da dahinter stecken, ein.
Ja, aber das ist wie analoge Fotografie. Also man kann es schon.
Aber ich finde diese ökonomische Ansicht meine ganz andere, weil das ist ja, die Leute wollen es oder nicht, okay. Aber ich finde diesen Wirtschaftsfaktor dahinter schon spannend.
Ja.
Ja, das wollte ich unbedingt ergänzen.
Super.
Was auch noch die Woche war, hast du das gelesen? Apple hat schon klar gesagt, sie sehen bis 2030, dass Augmented Reality Brillen das Smartphone ablösen.
Ja, das habe ich gelesen. Und wundert mich ein bisschen, weil dieses Google Glass, oder wird das geheißen?
Ja.
Da habe ich damals schon gedacht, das ist cool, das wäre super. Aber dass das dann nicht weitergemacht wird, muss ja auch irgendeinen Grund haben. Also, dass es nicht ganz so erfolgreich war. Jetzt kann es sein, dass es schon viel zu bald war, vielleicht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich kann es mir derzeit noch ein bisschen schwer vorstellen.
Ich bin gespannt, weil ich finde den Zeithorizont sehr grenzwertig.
Aber was cool ist, also das stelle ich mir, habe ich mir damals bei Google Glass auch vorgestellt, wenn du eine Brille aufhast und wir beide tragen Brille, und du schaust wohin und du hast, sagen wir, den Datenmodus an und schaust jetzt irgendwo hin und der zeigt dir dann, keine Ahnung, irgendwelche besonderen Daten zu dem Produkt oder zu der Person. Zum Beispiel, wenn ich auf jemanden hingehe, da steht einmal immer, kann ich mal einstellen,
der Name.
Steht dort der Name, das ja. Alter, der Beruf, seine Hobbys.
Boah, das wäre
so schön. Ich kann so mir schön. Keine Namen merken. Ja, das wäre so super, wär so schön. Wenn du im Vertrieb hingehst, sagst, hallo, grüße Sie, Herr Behrens.
Oder wenn du auf Kartenmodus schaltest und dann schaust du, wie mit der App momentan, wenn du dich drehst am Handy und die Kamera anhast, dass das dir zeigt, wo da hinten noch drei Straßen weiter irgendeine Straße ist, so wirklich aus deinem Blickwinkel und deiner Perspektive und solche Sachen, bin ich voll dabei. Ja. Das mit den Namen wäre die Lösung überhaupt.
Ja, grüße Sie, Herr Behrens. Sie stehen auf Skifahren. Ja, super. Wie war's denn? Wann sind Sie denn heuer? Also das vereinfacht schon viel.
Und jetzt stell dir aber vor, und das ist schon der Punkt, in der Schule haben auf einmal alle Brillen auf und du kannst nicht mehr unterscheiden, wer das schummelt und sich einfach in die Datenbrille die Daten lädt. Dann müssen wir wieder ganz woanders anfangen. Du musst dann in der Schule Brillen verbieten.
Ja. Oder es ist überhaupt ganz anders, dass Schule ganz anders gedacht wird in Zukunft. Wäre auch mal ein
Ansatz. Wir bleiben einfach bei Homeschooling.
Bleiben bei Homeschooling. Das ist überhaupt, Schule ist jetzt auch nicht Thema von unserem Podcast, aber wie alt ist das Schulsystem? Genauso wie wir es haben. Frontalunterricht und so weiter.
Richtig alt.
Das ist ja irgendwie 18 irgendwas.
Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Und dass sich das noch nicht irgendwie so richtig weiterentwickelt hat.
Und wir, bitte sparen wir die Alternativmodelle mal aus. Also es gibt ja da Versuche, die aber gleich eine sehr extreme andere.
Also wir tanzen jetzt nicht den Wald. aber so wirklich das mal anders gedacht und so, auch die Fächer, dass es immer so fachspezifisch ist. Es gibt jetzt das Fach so und so. Und jetzt weiß man, dass man ja, wenn man über Themen sprechen würde, die halt dann unterschiedliche Fächer beisammen haben, dass es viel spannender wäre. Dass du jetzt nicht quasi nur über, keine Ahnung, du lernst jetzt in Geschichte nur dieses eine Ding oder in Biologie ja, was passiert, wenn die Sonne aufgeht und wenn eine Pflanze wächst oder so, sondern wie hat das mit das Thema Klimawandel? Was spielt da alles rein? Von der Ökonomie, Ökologie und so weiter. Also das wäre ja spannend.
Ja, und auch vielleicht weg ein bisschen von diesen klassischen Schulfächern. Also ganz ehrlich, warum lernt man nicht viel besser noch, ich meine, manche Schulen haben das drin, aber es sind wieder Schulen mit Schwerpunkt, besser zwischenmenschliche Beziehungen, Kommunikation, wie gehe ich miteinander um, bis hin zu Streitschlichtung, wie bin ich kreativ, irgendwie sowas antreiben und den Leuten ein bisschen auch die Motivation schaffen, das zu machen. Oder bis hin zu, ja, wie mache ich meine Steuererklärung oder was sind Steuern?
Und zwar, oder politische
Bildung. Ich meine jetzt nicht in der Grundschule, in der Volksschule, sondern ab einem gewissen Level dann vielleicht, aber ja, Politik.
Warum? Also das trifft uns doch jeden Tag und auch zum Beispiel die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge und solche Dinge, das sind doch die Sachen, die uns tatsächlich betreffen alle. Und nicht nur, dass man, ja, aber jetzt habe ich in Deutsch einen Aufsatz geschrieben und da habe ich jetzt auch sehr gut bekommen und 3 Fehler weniger gemacht. Auch das wird ja immer bei Autokorrekturen und so weiter, wie wichtig ist das noch und so. Jetzt ist mir schon klar, dass es wichtig ist, dass man Deutsch kann, aber die Rechtschreibung, wenn das sowieso immer ausbessert und so. Also es ist spannend, wie sich das eigentlich verändert. Gibt es eigentlich noch Tafeln? In der Schule noch unter, mit so einem Tafelschwamm.
Da sind wir beim nächsten. Da sind wir bei
Musstest du das auch immer machen? Ja, da gehst du hin. Also, wer das in der Hand hatte, der braucht keine Angst vor Corona. Das gibt's, da waren mehr Viren drauf, als wie ganz Corona bringt.
Das stimmt. Und es gab ja dann, also man hat das, wobei ich fand's schön, wenn die Tafel richtig sauber war, ich dann war zufrieden.
So geil. Da gab's ja dann die Leute, die so richtig so sicher du warst so einer.
Manchmal.
Der dann so richtig den Schwamm ausgewaschen hat, damit ja keine Kreide mehr drin ist, damit nachher nicht so Schlieren drüber genau. sind. Ja. Und aber dann habt immer. Ihr so einen Abzieher gehabt.
Nein, haben wir nicht gehabt.
So Abzieher und dann noch das Tuch noch. Ja.
Aber nur manchmal, aber ich finde das, also so eine grüne Tafel, die wirklich frei von jeglichem Rückstand ist, ist so schön anzusehen. Finde ich schön. Aber aus meiner Sicht funktioniert ja deswegen aber die Digitalisierung in Schulen auch nur so schleppend und schwierig, weil wir versuchen, digitale Tools auf ein Konzept von Unterricht zu bringen, was eben 150 Jahre oder noch älter ist. Und es kann sich nur spießen irgendwo.
Aber es fällt mir gerade ein zu den Tafeln. Hat nicht unser Partner aus Deutschland, Fido, diese Tafeln?
Es gibt so digitale Tafeln, weil genau,
Fido. Wo ich dann schreiben kann und nicht mehr so mit dem
Kasten. Genau, du hast ist ja eine Art digitales Whiteboard, könnte man sagen. Man kann auch generell sagen, warum Tafeln, Whiteboards tun es auch. Die Whiteboards sind die Weiterentwicklung von Tafeln, muss man einfach so sagen. Und das jetzt in digitaler Form. Und da geht dann schon viel und es gibt coole Möglichkeiten. Da gibt es ja wirklich coole Benefits. Also da gibt es ja sogar, wir haben auch mit Media Interaction Action Lab ja zu tun gehabt, schon in Hagenberg.
Ja, Hallau, oder?
Genau. Und die haben ja sogar so Software entwickelt, damals mitentwickelt, wo du zum Beispiel eine Formel handschriftlich auf die digitale Tafel schreibst und dann kannst du das Ergebnis woanders hinschieben oder du schreibst ist gleich x und dann schreibst drunter x ist gleich und das Ding schreibt dir automatisch die Lösung hin und solche Sachen. Und das ist dann schon geil. Also muss man.
War das bei dir auch so? Jetzt bin ich ein bisschen nostalgisch, weil die Sonne da gerade so hereinblinzelt in mein Büro. Aber war das auch so, da gab es Lehrerinnen und Lehrer, die haben ein total geiles Tafelbild zusammengebracht. Das hat so super ausgesehen. Und da gab es welche, die haben dort hingefetzt. Furchtbar.
Ja.
Also.
Ich bin schon wieder bei Lehrern. Das ist Wahnsinn. Ja, hatten wir auch. Es gibt dann noch, oder kennst du die übermotivierten Lehrer am Anfang, die am Anfang noch ihr Referendariat machen oder Volontariat oder ich weiß nicht genau, wie das bei euch heißt und die dann anfangen und am Anfang schon 20 Minuten früher im Raum sind, damit sie das Tafelbild schon schön vorhin malen und du kommst schon rein, die ganze Tafel ist schon voll, die entwickeln nichts mit der Klasse und das ist alles fein säuberlich gemacht und wenn du die aber länger hast, 5 Jahre später, knallen die das genauso hin wie alle anderen.
Also an dieser Stelle kann ich sagen, ich habe in der HTL, wann haben wir denn die gemacht? Das ist nicht mehr. Jedenfalls 99 bis 2004, glaube ich, bei HTL. Also, das ist jetzt her 20 Jahre. Nein. Doch? Weiß ist das lange her.
Jetzt kommst du gerade ein, weil
jetzt komme ich gerade extrem einfach. Aber da war es gang und gäbe, dass die Leute mit dem Overhead das noch gemacht haben. Da gab es Lehrer, die haben ganze Mappen hereingebracht. Da war alles schon auf diesem blöden Overhead. Das haben sie hingeschnalzt. Ohne Rücksicht auf Verluste, das musstest du können und dann tschüss. Dann haben wir das noch schnell abgeschrieben, dann haben wir gefragt, ob wir die Overheads kopieren dürfen. Na, sicher nicht.
Ja. aber es stimmt. Wobei, ich muss sagen, ich bin ja noch heute, es gibt es ja nicht mehr, aber ich fand Overheads ja praktischer eigentlich als viele andere Sachen, weil wir hatten tatsächlich Lehrer, die wirklich das erarbeitet haben auf dem Overhead-Projekt.
Da hatten wir auch projizierende Whiteboards eigentlich.
Es ist die Vorstufe von interaktiven
Whiteboards. Ja, aber gibt es das, ich kenne mich da zu wenig aus, aber dass ich am iPad zum Beispiel das zeichne, ich dort sitze als Lehrer und das wird mir angezeigt am Whiteboard oder
und
so?
Und das gibt's, also ob es dann am iPad ist, weiß ich nicht, aber es macht ja zum Beispiel der Jörn Loviskasch, ist ein ganz bekannter Dozent aus Deutschland, irgendwie, ich bin jetzt unsicher an welcher Hochschule, der ist für Mathe, Informatik und noch ein paar andere Sachen und mega gut, kann ich jedem empfehlen, also jeder da draußen, der sich irgendwie gerade mit Mathe plagt oder vielleicht Kinder hat, die sich mit Mathe plagen, ab einem gewissen Alter, Jörn Loviskasch einfach googeln, mega gute Videos und der macht's genauso. Der setzt sich hin, der hat eine App an seinem Tablet und der schreibt und erarbeitet. Und also, es ist mega.
Also Michael Wendler würde jetzt an dieser Stelle in die Telegram-Gruppe posten, dass der sicher keinen Abschluss hat und dass das alles Fake ist und dass man ja nicht die Kinder dorthin geben soll, weil die werden nämlich entführt oder irgendwas. Das wäre jetzt so typisch Telegram-Gruppe.
Na, aber es gibt solche Apps und Möglichkeiten und der macht es genauso. Der macht nämlich das auch, deshalb findet man es auf YouTube, der zeichnet jede Vorlesung auf, damit seine Studierenden sich das nochmal anschauen können, nachträglich, ob sie da waren oder nicht, ist mal das eine, aber auch um...
Ist es der Streber unter den Professoren?
Ein bisschen, aber der hat einen neuen, also ganz ehrlich, der hat einen Ansatz gefunden, die Dinge zu erklären, dass du sie checkst. Also ich muss ehrlich sagen, im Studium, in Mathe, bin ich an mancher Stelle dann doch mal ausgestiegen ab einem gewissen Punkt und ich habe mir die Videos von dem angeschaut und habe mir dann gedacht, warum habe ich den nicht schon viel früher entdeckt? Der erklärt das alles so gut, wirklich mega. Und der leitet es einfach her und dann kommen mal Fragen und Wahnsinn, wirklich, kann ich nur empfehlen. Aber ja.
Apropos Lehrerbewertung, gibt es diese App noch?
Ja, war sogar ein Neustart angekündigt. Ich habe es nicht groß verfolgt, ehrlicherweise. Es war angekündigt im November oder Dezember, dass jetzt zum Jahreswechsel oder zum Schuljahresbeginn oder so.
Den nicht extrem viel Investment eingesammelt sogar?
Irgendwas war da, ja.
Wahnsinn. Aber so Lehrerbewertungs-App ist auch spannend. Wird auch dieses ganze, unabhängig, ob man das jetzt gut findet, ja, oder nicht, aber ich glaube, das ganze System wird einfach transparenter.
Was ich gut finde,
grundsätzlich. Was grundsätzlich gut ist, weil wir hatten ja da wirklich so viele wirklich schlechte und gescheiterte Menschen. Das war Wahnsinn.
Ja, aus meiner Sicht ist das auch der größte Knackpunkt. Es muss viel mehr gefiltert werden, wer wird überhaupt Lehrerin und Lehrer. Also ich kenne sogar persönlich einige Leute, wo ich leider sagen muss,
gilt aber für andere Berufsgruppen auch.
Ja, natürlich.
Weil wenn ich zum Arzt gehe, ja, und der will nichts mit Menschen zu tun haben, dann ist es auch schwierig. Ich meine, außer du bist halt jetzt irgendwie Unfallchirurg, dann muss er mit mir jetzt nicht gerade so viel reden. Aber
da hast du recht.
Wenn ich zum Allgemeinmediziner gehe und der will mich nicht sehen, ja, der mag keine Menschen, dann ist es ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Aber da finde ich auch, das sollte man viel früher, abgesehen von der fachlichen Eignung, überprüfen, ob die Leute passen. Und es ist schlimm, wer oder was da draußen für manche Berufsgruppen und ausgebildet
die
wird.
Menschen nicht mehr, und die Menschen nicht mögen, sollen bitte in Kaffeehäusern in Wien arbeiten. Ja.
Das passt aus. Oder an der Kasse irgendwo.
Das ist ausgesprochen gut.
Na, aber gerade, ehrlicherweise muss man trotzdem sagen, Lehrer bilden halt unsere Zukunft aus und ermöglichen denen hoffentlich was, den Leuten. Und da ist schon viel wichtiger, was da einfach gemacht wird. Ich möchte noch ein Thema bringen, also ein großes Thema spare ich heute aus. Ich glaube, das sprengt heute den Rahmen, denn ich muss dann zum Arzt, ausnahmsweise muss ich das Ganze heute mal.
Mag er dich, glaubst du?
Ich bin gespannt. Soll nett sein. Wurde mir empfohlen vom Gregor. Wurde mir empfohlen, ja.
Wo gehst du hin?
Zu einem Osteopathen und Chiropraktiker.
Was machst du?
Hoffentlich meinen Beckenschiefstand richten.
Ich habe mir gedacht, das hat der Gregor eh gemacht in Jesolo.
Ja, der hat
was da habe ich ein Video.
Ja, der hat es noch nie ausreichend geknackst. Und heute gehe ich zu einem Profi, der sich nur auf das spezialisiert hat und der mir hoffentlich sagt, dass ich wahrscheinlich dreimal hin muss und danach hoffentlich wieder gerade bin. Weil ich habe mittlerweile beim Laufen und auch Radfahren so Beschwerden, weil ich eine sehr schiefe Belastung habe und ich merke es selber, dass ich da endlich was tun sollte. Und ich schiebe das seit einem Jahr vor mir her, dass ich da was tue. Und jetzt. Ja? Aber deshalb lasse ich das Thema, ich kündige es aber an, nächste Woche möchte ich unbedingt mit dir über Lego Serious Play sprechen, LSP. Und du schaust mich an, wie gerade so ein Schaf oder irgendwie jemand.
Ein Schaf?
Wie, also so, ein Schaf. So, ich schaue so, was Schaf. Willst du mir jetzt sagen?
Ein Schaf.
Kennst du Lego Serious Play?
Ich nehme mal an, dass man da online irgendwie spielt oder so. Und dann haben wir doch eh schon mal diesen Konfigurator und da entstehen dann ganze Welten draus.
Nein, es ist tatsächlich nicht das. Lego Serious Play ist ein Workshop-Ansatz nämlich. Jetzt.
Ah, das hat bei uns anders geheißen. Warte mal, habe ich sogar mal im Studium gehabt.
Ah, da bin ich gespannt.
Aber das hat, wie hat das wieder geheißen? Wir haben nämlich im Studium mal die ganzen Kreativitätsmethoden gelernt und so. Und da so spielerisch, ich glaube, es war nicht mit Lego, aber so spielerische Erarbeitungen von Themen. Gibt es übrigens geile Kreativitätsmethoden. Synektik zum Beispiel ist so eine. Kennst du das? Wo du aus der Natur Analogien schaffst. Also zum Beispiel der Lotusblüteneffekt, den es jetzt bei irgendeiner Autowaschstraße oder bei Lacke oder so gibt, kommt aus der Synektik-Geschichte. Die ist jetzt, also da folgst du einfach unterschiedlichen Regeln in dieser Kreativitätsmethode und dann kommt hoffentlich ein gutes Ergebnis raus. Ist aber nicht ganz so trivial. Also, und in unserem Studium hat man gemacht von, ich sage jetzt mal, Brainstorming hin bis zur Synektik und da gibt es andere auch noch. Und für unterschiedliche Problemstellungen hast du unterschiedliche Kreativitätsmethoden. Zum Beispiel Namen finden, geht mit der 635-Methode extrem gut und so weiter.
Ja. Ich erinnere mich sogar, die hast du mir erklärt, die 635-Methode, als wir damals einen Namen für Presono gesucht haben.
Ja.
Kann ich mich noch.
Also könnte man gerne nächstes.
Das können wir wirklich, diese Kreativitätsmethoden können wir machen, aber Lego Serious Play kündige ich hiermit an, weil ich es schon seit 2 Folgen vor mir herschiebe.
Und, aber jetzt ehrlich, Frage.
Ja.
Warum bringst du dann so einen Blödsinn mit irgendwelchen Dating-Apps und nicht sowas Sinnvolles? Fragezeichen. Möchtest du mehr in diesen Casual-Podcast kommen oder möchtest du seriös bleiben?
Naja, wir sind ja hier im Erotik- und Liebes-Podcast.
Ja.
Und da muss dann auch schon mal so ein Thema sein, so. Liebe Damen und Herrenwelt da draußen.
Hey bitte, wir haben jetzt ein Jahr gebraucht, dass wir seriös rüberkommen und dass wir für Werbekunden interessant werden und du zerstörst es in 3 Sekunden.
Apropos interessant werden, der Ö3 Podcast Award. Du hast es mir geschickt, wir haben es gestern, dann ehrlicherweise gestern, meine Inbox ist fast explodiert. Wir haben, glaube ich, 7 Leute gestern erzählt
deine
oder
Inbox
geschrieben.
Explodiert bei 7 E-Mails.
Nein, das war innerhalb kürzester Zeit einfach. Und
also alle, die uns zuhören. Hört mal zu, geht mal auf die Ö3 Homepage und dort kann man für einen Podcast abstimmen.
Nominieren.
Entschuldigung. Also bitte auf die Ö3 Homepage, größter Radiosender in Österreich, dort geht hin, sucht nach diesen Podcast-Nominierungen.
Der Ö3 Podcast Award. Ich gebe den Link einfach auch in die Shownotes.
In die Shownotes, aber für alle, die wieder die Shownotes nicht finden.
Auf www.achtung-achterbahn.com.
Ja, aber sonst geht ihr einfach auf Ö3. Und dort nominiert uns bitte. Der Martin will endlich wieder mal einen Preis gewinnen. Mir ist es wurscht, um ehrlich zu sein, aber der Martin will es gewinnen.
Naja, der Preis ist mehr symbolisch. Es gibt eine Top-20-Liste, es würde mich aber sehr freuen, denn es gibt ja ein Ö3-Podcast-Format, also die leuchten jede Woche, ich glaube immer Dienstag oder Mittwoch am Abend, Podcasts, die es so gibt. Und natürlich werden sie sich die Top 20 auch ansehen und mal drüber sprechen und dazu berichten.
Und du möchtest mal bei Ö3 sein.
Und das, ich fände es einfach interessant.
Also liebe Leute, bitte bringt uns zu Ö3, weil wenn wir dort nicht hinkommen, dann muss ich das wieder organisieren, dass ich Mathe mal zu Ö3 bringe.
Aber an dieser Stelle Dankeschön wieder an Barbara Kneidinger. Presono ist heute in der Kronenzeitung.
Ja, Cook and Grill auch.
Cook and Grill ist auch drin?
Ja, die Elaine.
Ah, also soweit, ich habe die Zeitung noch nicht gekauft. Ich habe nur das Foto von dir gekriegt.
Ja, ich bin ja dein Clipping-Dienst. Apropos Clipping-Dienst, wissen das alle, dass es sowas gibt? Wenn man gerne wissen möchte, in welchen Zeitungen man die ganze Zeit vorkommt und gibt es sogenannte Clipping-Dienste, die das für einen herausfinden. Und dann muss man bezahlen pro Clipping und ich glaube eine normale monatliche Fee, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann kriegst du die ganzen Ausschnitte gesendet, wo du drinnen warst.
Und teilweise gibt es ja noch die Variante mit Werbewert dazu nämlich.
Ja, genau. Also du kannst dann überhaupt, die analysieren dir dann alles.
Und ansonsten da draußen, liebe Leute, seid nicht irritiert, wenn ihr jetzt an euren Lieblings-Drive-Ins vorbeifahrt und plötzlich andere Logos seht. Burger King ändert nämlich sein Logo. Also da nicht verwirrt sein.
Ja, nicht verwirrt sein, es wird ein gelbes M werden.
Nein, es schaut aus wie ein Burger wieder, so wie das alte Burger King Logo. Du hast einen Burger einfach nur und dazwischen steht halt Burger King, als wie der Fleischbelag steht halt Burger King statt des Fleischbelags und oben und unten Brötchenhälfte. Aber dieser blaue Kringelkreis, den wir jetzt haben,
kommt
alles weg. Sie wollen einfach mal, sie stehen, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich wollte es dir vorlesen, pass auf. Ich zitiere, ist ein Zitat von einem der Manager. In den letzten Monaten haben wir sehr stark auf Innovationen im Produktsortiment gesetzt und unseren Fokus noch stärker auf authentisches Essen in allerhöchster Qualität gelegt. Mit unserer neuen Visual Identity tragen wir diesen Wandel, der uns auch über die nächsten Jahre weiter begleiten wird, nun auch nach außen. Und die Bedeutung des Logos, ich habe es gelesen, soll tatsächlich sein, ja, da ist nur Natürliches drin. Es ist nur das Burgerbrötchen, nur der Belag und da sind keine Zusatzstoffe, kein Ding. Es ist nachhaltiger, biologischer, gesünder. Das soll das Logo aussagen, deshalb die Veränderung.
Tatsächlich. Also, googelt das mal, neues Logo Burger King oder gibt es in die Shownotes, dann weiß man auch, dass man ja nicht vorbeifährt.
Und ja, das fand ich aber interessant, weil dass solche Unternehmen immer noch Rebrandings machen, finde ich spannend.
Ja, aber das macht eh jedes. Irgendwie müssen ja die Agenturen auch leben.
Das stimmt.
Genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche, es hat mich sehr gefreut. Wir arbeiten jetzt endlich mal was. Oder?
Ja.
Tschüss, ciao, baba.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Auf www.achtung-achterbahn.com findet ihr unsere Shownotes. Schaut gerne mal vorbei. Ansonsten auf Instagram unter Achtung-Achterbahn auch zu finden. Wir freuen uns auf euren Besuch. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.